Es freut mich, dass wir unser Studium im zweiten Brief des Petrus fortsetzen können. Wir haben gesehen in der letzten Stunde, dass der Weg des Christen ein Weg ist der Heiligung, ein Weg der Veränderung der Natur von einem in Selbstbetrug lebenden Menschen bis hin zu einem Menschen, der in der göttliche Natur in der Wahrheit lebt. Wir wollen heute fortsetzen unser Studium dort, wo wir es gelassen haben letztes Mal, und zwar im zweiten Brief des Petrus ab Vers 12. Deswegen will ich es nicht vernachlässigen, euch immer daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gefestigt seid in der gegenwärtigen Wahrheit. Der Petrus hat ein Ziel. Er möchte, dass der Christ fest ist in der gegenwärtigen Wahrheit. Und er sagt, ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelt des Leibes, sagt hier die Übersetzung, was wiederum eine sehr fragwürdige Übersetzung ist, weil man denkt, der Zelt ist das Leib, der Leib. Und das ist die Idee des Plato, dass wir Menschen eine Seele haben, die in diesem Leib gefangen ist. Und wenn sie diesen Leib ablässt, dann wird sie befreit und geht zu Gott in Himmel. Und das ist auch leider die Idee der Christen heutzutage, was ja völlig widersprüchlich wäre, sowohl zum Gesetz, sowohl zur Struktur des Menschen und zur Schrift. So, ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelt bin, euch wach zu halten, indem ich euch erinnere. Denn ich weiß, dass ich mein Zelt bald abbrechen muss, wie mich auch unser Herr Jesus Christus erkennen lässt. Ich will aber dafür eifrig bemüht sein, dass ihr euch das auch nach meinem Abschied jederzeit ins Gedächtnis rufen könnt. Das heißt, er weiß, dass er sterben wird. Und er will ein Testament hinterlassen. Er will etwas geben denen, die leben sollen, wenn Jesus Christus kommt. Petrus schreibt aus der Perspektive dessen, der weiß, er wird die Wiederkunft Jesu nicht erleben, aber er möchte, dass die, denen er schreibt, sie erleben. Denn wir sind nicht klugen, ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Kraft und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bekannt machten, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Ihr seht, der Petrus will, dass wir auf die Wiederkunft Christi vorbereitet sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch jene Stimme, die in ihm kam, die zu uns kam, zu der großen Herrlichkeit. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Diese Stimme hörten wir vom Himmel her kommen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. So, sie haben sie gesehen und gehört. Die Herrlichkeit Gottes. Was dort auf dem Verklärungsberg geschah, muss ein außergewöhnliches Ereignis gewesen sein, dass die Jünger dazu bewegte, sie wollten von dort nicht mehr weggehen. Er möchte nochmal klar machen, so wie wir die Herrlichkeit gesehen haben, so wird sich diese Herrlichkeit erzeigen. Wir können uns verlassen auf das, was er uns gibt oder weiterschreibt, weil er hat es ja gesehen und gehört. Aber er kommt jetzt und sagt, und wir haben das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wenn man das sich bildlich vorstellt, was der Petrus hier sagen will, er sagt, ihr seid jetzt in der Finsternis. Wir leben in einer Welt der Finsternis. Und wir leben mit einem Licht, das aus dem prophetischen Wort kommt. Weil wir haben eine Perspektive, die man sonst nicht hätte, hätte man das Wort nicht. Bis der Morgenstern aufgehe in unseren Herzen. Und das ist sicherlich auf der einen Seite die Wiederkunft Christi, aber auf der anderen Seite die völlige Veränderung unseres Wesens, bis Christus völlig Gestalt in uns gewonnen hat. Dann ist unser Leben Licht in uns und auch wenn Jesus kommt in seiner Herrlichkeit. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift durch eigene Auslegung geschieht. Denn es wurde nie eine Weissagung aus menschlichen Willen hervorgebracht, sondern heilige Menschen haben von Gott her geredet, getrieben durch den Heiligen Geist. So er möchte klar machen, wenn Menschen dieses Wort gegeben haben, dann nicht aus sich selbst, sondern Gottes Geist war es, der sie geleitet hat. Und er kommt und sagt natürlich im zweiten Kapitel von den falschen Propheten und falschen Lehrern. Und im dritten sagt er dann, dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in denen ich euch erinnere und eure reine Gesinnung wecke, damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch uns Apostel. So, er erinnert an die Prophetie und an das Gebot, das sie als Apostel durch Jesus Auftrag bekommen haben. Und dieses Gebot ist die Reinigung des Herzens, um bereit zu sein bei der Ankunft unseres Heilandes. So, unsere heutige Lektion handelt um das prophetische Wort der Heiligen Schrift. Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, dass wir einen Überblick bekommen über die Heilige Schrift und die prophetischen Schriften. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Schrift gibt, die nicht prophetischer Natur ist in diesem Wort. Weil es ist unmöglich, dass man etwas schreibt, was nicht auch eine Perspektive für die Zukunft hat. Weil deshalb ist Prophetie Prophetie, weil sie uns eine Perspektive gibt für das, was kommt. Und diese Prophetie kann nur durch die Weisheit Gottes, durch die Vorsehung Gottes, durch deinen Heiligen Geist geschehen. So, schauen wir uns im Zeitverlauf an, die prophetischen Schriften. Hier haben wir den Zeitverlauf der Erde von ihrer Entstehung bis zu ihrem Ende. Sie ist eine Zeit vor Christus. Dort haben die Propheten gelebt und der Moses und die Propheten und die Schriften und die Apostel in der Zeit nach Christi. Wir haben das erste Kommen Christi. Dann haben wir das Kreuz, das heißt die Erlösung. Dann haben wir den Beginn der Endzeit 1798. Diese Zahl kann jeder nachforschen in seinem eigenen Studium in der Heiligen Schrift. Dann kommt das zweite Kommen Christi, womit sozusagen die erste Phase des Erlösungsplans beendet ist. Dann kommt das Millennium, die 1000 Jahre der Ruhe, wo die Toten, Gottlosen alle in ihren Gräbern schlafen und oder auf der Erde und Satan ist alleine gebunden für 1000 Jahre auf dieser Welt. Und dann kommt das dritte Kommen Christi zusammen mit allen Heiligen, mit der Stadt Jerusalem, wo beschrieben wird in Zacharia und in Hesekiel, in den Propheten. Und dort dann die Auferweckung der Toten, Gottlosen, das Richten der Toten, Gottlosen und dann die Schaffung oder die Neuerschaffung dieser Erde, die ja zergehen soll, wie der Petrus hier schreibt, mit Feuer wird alles gereinigt werden. So, das ist der grobe Überblick. Und jetzt wollen wir schauen, über was schreiben die Propheten. Das erste Ereignis, was hauptsächlich in der Prophetie vorkommt, ist die Prophetie auf den Messias. Der ganze Erlösungsplan, der Heiligtumsdienst, ist nichts anderes als eine prophetische Vorgabe dessen, was kommen sollte. Zunächst das erste Kommen, dann sicherlich auf das zweite Kommen und die Endzeit und dann, was geschieht danach. So, all das sind prophetische Schwerpunkte. Erste Kommen, zweite Kommen Christi und das dritte Kommen Christi. Welches ist, wo konzentrieren sich die prophetischen Schriften? Wo kommen sie zusammen? Worüber schreiben sie am meisten? Das ist auch sehr deutlich. Die prophetischen Schriften haben eine Hauptkonzentration auf der Endzeit. Diese kurze Zeit ist der Mittelpunkt der prophetischen Schriften. Auch der Mittelpunkt des Neuen Testamentes. Auch der Paulus und der Petrus, sie alle beziehen sich hauptsächlich auf diese Zeit. Oder wenn wir die Schriften des Johannes nehmen, der wiederum vorbereiten will auf diese Zeit des Endes. Und genau in dieser Zeit leben wir. Es gab aber im Alten Testament auch andere Prophetien bezüglich gewisser Städte. Der Stadt Jerusalem, der Jeremia hat ihre Vernichtung oder ihre Zerstörung verkündigt oder auch ihren Wiederaufbau. Es gab Prophetien über Babylon, über Ninive und so weiter. So, die Bibel ist voller prophetischer Schriften oder prophetischer Aussagen. Diese sollen uns in dieser Zeit, in der wir leben, lenken, bis das der Morgenstern aufgehe in unseren Herzen, bis Christus erscheint in den Wolken und bis wir verändert sind in unserem Herzen völlig in sein Ebenbild. So, das als Überblick. Und dann ist meine nächste Frage, was haben alle prophetischen Schriften gemeinsam? Mich interessiert es immer, dass ich eine Grundlage habe, etwas, das, was immer da ist. Und alle prophetischen Schriften gemeinsam sind Gerichtsbotschaften. Egal, welche Botschaft man nimmt, auch das erste Kommen Christi ist letztendlich, die Prophetien um ihn herum sind Gerichtsbotschaften. Er sagt, ich bin zum Gericht gekommen, dass die, die nicht sehen, sehen und die sehend blind werden. Weil die Botschaft ist eine trennende. Aber sie führt dahin, dass am Ende die einen befreit sind und die anderen verurteilt. So, prophetische Botschaften sind sehr, sehr ernste Botschaften. So auch hier, der Petrus sagt ja im Vers 9 ab im Kapitel 3 des zweiten Briefes, der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten, sondern hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zu Buße findet. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit großem Krachen zergehen werden, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Da nun dies alles zergehen wird, wie müsst ihr euch denn durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, indem ihr wartet und hineilt und das Kommen des Tages Gottes, an dem die Himmel vor Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. So, das heißt, das ist eine ernste Sache. Die Wiederkunft Jesu ist eine ernste Sache. Es ist eine Gerichtszeit, wo ja, die einen sich freuen werden und die anderen werden nicht großem Schrecken davonrennen. So, das, was alle prophetischen Schriften gemeinsam haben, sie sind Gerichtsbotschaften. Insoweit sind sie ernstzunehmende Botschaften. Um darauf ein bisschen einzugehen, möchte ich bevor einen Überblick über den Erlösungsplan geben. Der Erlösungsplan, wir haben hier wieder den Zeitverlauf, beginnt mit der Erschaffung der Erde und des Menschen. Damals war noch keine Lösung notwendig. Aber als Adam fällt, als er in Gott Misstrauen hat, wird er erlösungsbedürftig. Und so schafft Gott den Erlösungsplan schon mit dem ersten Lamm, das er schlachtet. Er hat den Erlösungsplan schon gemacht, lange bevor Adam fällt. Gottes Vorsehung wusste, was geschehen wird, und er hat sich vorbereitet, um das Menschengeschlecht aus der Not zu erretten. Das ist die Menschwerdung Christi, das Kreuz symbolhaft stehend für diese Erlösung. So bei seiner Auferstehung ist der Mensch wiederhergestellt. Christi völliges Vertrauen in Gott hat sich bewiesen, im Gegensatz zu dem Misstrauen, das Adam in Gott hatte. Der zweite Adam ist durch die Auferstehung Jesu zur Vollendung gekommen. Nun geht es weiter im Zeitverlauf zur Endzeit. Hier möchte Gott vorbereiten ein Volk, das beim zweiten Kommen Christi völliges Vertrauen in Gott hat. Die Gerechten, so wie sie beschrieben werden in Offenbarung 14, haben das völlige Vertrauen in Gott. Hier steht so im Vers 12, hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. So, das Vertrauen in Gott der Gerechten ist vollendet. Zum Gegensatz zum Misstrauen des Adams. Adam hatte keinen Grund, Gott zu misstrauen. Christus, als er am Kreuz hing, hätte allen Grund gehabt zu sagen, der Vater umgibt mich und er lässt mich alleine. Warum soll ich ihm vertrauen? Aber er vertraut ihm trotzdem. Die Gerechten gehen durch die schlimmste Zeit in diese Endzeit. Und sie vertrauen Gott, auch wenn es so aussieht, dass Gott ihr Feind ist. Das völlige Vertrauen in Gott ist wiederhergestellt in den Gerechten beim zweiten Kommen Christi. Und bei diesem zweiten Kommen Christi werden die lebenden Gerechten verwandelt und die anderen Toten, alle seit Adam, werden auferweckt und werden mit Himmel, in den Himmel genommen mit Christus. Die anderen sterben alle bei der Ankunft Jesu, die Gottlosen, und sind tot die 1000 Jahre. Satan hat Zeit nachzudenken, weil sie alles angestiftet hat auf dieser Erde, bis das dritte Kommen Jesu kommt, bis Jesus kommt und die Gottlosen auferweckt und das Gericht gehalten wird im Angesicht eines jeden, der vorhanden ist. Und dann wird die Erde gereinigt durch das Feuer und es wird eine neue Erde entstehen und eine neue Geschichte. Und es wird nichts übrig bleiben von all dem, außer die Erlösten und die Merkmale Christi an seinem Leib, die er für alle Ewigkeit tragen wird, als Zeichen und als Garantie, dass nie mehr Misstrauen in diesem Universum gegen Gott auftreten wird. So, wir leben hier, kurz bevor Jesus Christus kommt. Das ist unsere Zeit. Deshalb liegt unser Hauptinteresse an dieser Zeit. Was sagt die Prophetie über diese Zeit aus, in der wir leben? Nun, da gibt es einige Ereignisse, die stattfinden in dieser Endzeit. Für mich ist es immer wichtig, den Überblick über diese Ereignisse zu haben. Nicht die Details. Die Details können manchmal uns aus der Bahn bringen, wenn wir nicht den Überblick haben. Und wenn wir aber den Überblick haben, dann können wir alle Details sehr schön einordnen. So, schauen wir uns an, die Endzeit. Das ist heute. Wir leben vor den großen Ereignissen, die stattfinden werden in Kürze auf dieser Welt, so wie sie Prophetie beschrieben hat. Am Ende dieser Endzeit stehen die 7 Plagen, die geschrieben sind in der Offenbarung 15, 16, 17, 18. Dort werden beschrieben der Zorn Gottes auf die Menschen, die ihr Leben völlig dem Irrtum der Nachfolge Satans gewidmet haben. Hier sind die Menschen dieser Welt. Und wir haben drei Kategorien von Menschen. Wir haben die blauen Männchen. Sie sind weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Sie sind weder die Diener Gottes noch des Bösen, oder sie sind natürlich in der Finsternis, aber sie haben noch alle Chancen, zum Licht zu kommen. Dann haben wir die, die rot sind oder rosa, und sie sind die, die Gott ganz dienen, die Gott folgen in ihrem Leben, die wandeln in der Heiligung. Und dann haben wir die, die ganz schwarz schon sind. Es sind die, die schon die Grenze überschritten haben der Rückkehrmöglichkeit zu Gott, die so weit gegangen sind, dass es kein Zurück mehr gibt in ihrem Leben, dass sie sich entscheiden könnten für Gott. Sie haben sich völlig entschieden für das Böse. Sie sind also verändert in unwiederkehrbarer Weise. Nun, Gott möchte in dieser Endzeit alle Menschen vor eine Entscheidung stellen. Er möchte sie dazu bringen, dass jeder in kurzer Zeit die eine oder die andere Seite endgültig annimmt. Und das muss er tun durch zwei Elemente. Er braucht einmal das Licht der Menschen, die ihn völlig darstellen, die ein geheiligtes Leben haben. Er braucht Menschen, wo er diese Leute hinweisen kann und sagen, hier, schaut euch an, das bin ich, das ist mein Wesen. Wollt ihr mit mir? Wollt ihr mir vertrauen und leben? Oder wollt ihr im Tode bleiben? Weil die hier sind alle im Tode, wir werden ja alle tot geboren. Und wir können nur endgültig im Tod bleiben oder zum Leben kommen. Das ist die Alternative, die der Mensch hat, seitdem Adam gefallen ist. Mehr hat er nicht. Und um den Menschen zur Entscheidung zu führen, braucht er einmal die Lichtträger. Aber es braucht noch eines anderen Elementes. Und dieses andere Element ist das, was den Menschen wachrüttelt. Es steht hier in Kapitel 3, Vers 10 in der Offenbarung, was das Element ist. Und es war immer schon das Element in der Geschichte, was Gott nutzen muss, wo Gott den Menschen aufmerksam machen muss. Und es ist das Element der Schwierigkeiten. Und es wird hier genannt in Offenbarung 10, Offenbarung 3, Vers 10, will auch ich dich von der Stunde der Versuchung bewahren, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Es ist die Versuchung, oder es ist die Anfechtung, es ist ja nicht eine Versuchung im Sinne, dass man zu etwas Bösem versucht wird, sondern es ist einfach eine Not, die auf dieser Welt besteht und kommen muss, damit die Menschen aufgerüttelt werden, um sich zu entscheiden. Diese Not entsteht natürlich aufgrund von, ich sage jetzt mal, religiösem Extremismus, wollte fast sagen Wahn. Das heißt, so wie Gott die Prophetie beschreibt, wird es dazu kommen, dass die religiösen Menschen wollen den Frieden auf Erden, was ja jeder will. Aber sie wollen ihn in ihrer Art und Weise und denken, er kann nur über die Religion stattfinden. Und so werden sie Druck machen, dass jeder Mensch sich einigt in einer Sache. Und das ist in der Annahme des falschen Ruhetages, den Gott nicht gesetzt hat. Das ist der Sonntag. Und die Schrift beschreibt, dass es ein Mahlzeichen des Tieres sein wird. Das heißt, das Tier wird beschrieben als die Macht, die Gegenmacht des Bösen. Und sie wird beschrieben hier in der Offenbarung 13. Wer das ausführlich studieren will, dem ist viel Material gegeben darin. Ich möchte nur den Überblick erklären, um den Sinn des Ganzen zu zeigen. So, den Menschen wird ein System aufgedrungen. Und die Kinder Gottes werden nicht gegen das System selbst sein, aber sie werden verkünden die Botschaft und werden sagen, nehmt das Mahlzeichen nicht an, denn es würde bedeuten, ihr nehmt das System des Bösen an. Der Böse wird in dieser Endzeit sich als Engel des Lichts erweisen, so wie der Paulus es beschreibt. Er wird sogar in den Wolken des Himmels kommen, um die Menschen zu verführen. Und sie denken, da ist Jesus gekommen. Und er wird schöne Wunder machen, er wird schöne Worte reden, damit er die Menschen verführt, dieses Mahlzeichen anzunehmen. Aber hier sagt die Schrift deutlich in Offenbarung 14, Vers 9, und der dritte Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand nimmt, der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt in den Kelch seines Zornes eingeschenkt ist und wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das ist diese Zeit hier der sieben Plagen. So, der Engel, und die Engel sind ja Botschafter, das sind diese Menschen, die auf Gottes Seite stehen, die werden sagen, unterstellt euch nicht diesem religiösen System, das mit Staatsmacht auf die Menschen aufgewälzt wird. Sie müssen das annehmen, sie haben keine Wahl, sie werden unter Druck gestellt. Und jetzt sind hier die Gläubigen, die sagen, lasst euch nicht diesem Druck aussetzen, sondern steht ein für die Freiheit und für die Wahrheit. Es gibt kein religiöses System, das mit Macht agiert, außer das System des Teufels. Deshalb wird durch die Versuchung, durch diese Prüfungszeit, die über die Erde kommen wird, die ja anfangen wird, zunächst, ja überraschend, noch nicht so stark und nicht auf alle Menschen, sondern Schritt für Schritt wird es sich umwälzen auf alle Menschen. Wo es anbeginnt, auch da gibt uns die Schrift einen Hinweis. In den Ländern wie die USA, dort, wo das anfängt, wo die Macht sozusagen zu Hause ist, dort werden sich die Dinge überstürzen und ein Land nach dem anderen wird dieses religiöse System verstaatlichen und aufzwingen. Und in diesem Zwang kommt dann die Trennung voneinander. Und das ist wichtig zu verstehen. Durch das Mahlzeichen des Tieres findet eine endgültige Trennung zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Bösen statt. Jeder, der das Mahlzeichen annimmt, jeder, der sich beugt, wird für immer verloren sein. Und wir haben ein Bild dafür, als der König Nebukadnezar ein Bild machte und sagte, dass jeder sich vor ihm beugen soll. Und wir hatten die drei Männer, die sich nicht gebeugt haben, vor diesem Bild. Ich hoffe, dass wir verstehen die Bilder aus der Heiligen Schrift von früher. Sie zeigen uns, was Zukunft ist. So wie Nebukadnezar der ja ein, sage ich jetzt mal, ein politischer König war, jetzt eine religiöse Handlung zum Zentrum seiner Regierung macht und alle zwingt, anzubeten, das Bild, das er gemacht hat. So wird es sich wiederholen in der Geschichte, in der Realität, in unseren Tagen und das nicht in weiter Ferne. Wir alle oder die, die vielleicht so in meinem Alter sind, und wir werden es erleben, wir werden es erfahren. Wir sehen ja schon jetzt, dass es sich langsam zusammenbäumt. Was es noch zurückhält, ist nicht, dass die nicht vorbereitet sind. Was das Ganze noch zurückhält, nach dem Petrus, ist die Gnade Gottes für uns Menschen. Für uns, die wir noch nicht fertig sind. Haltet es nicht für eine Verzögerung, obwohl wir ja nach den Schriften der Schrift schon in der Verzögerungszeit sind, das heißt in der Verlängerungszeit, bevor Jesus kommt. In dieser Zeit leben wir und Gott hat Geduld, weil er braucht ein Volk, das während, wenn die Anfechtung kommt, als Licht dasteht. Wenn die Winde losgehen, so wie in Offenbarung 7 beschrieben wird, wenn Gott die Zügel loslässt, dass dieses religiöse Wahnsystem durch Staatsmacht alle Menschen langsam einnimmt, dann wissen wir, dass Gott sein Volk vorbereitet hat. Und sie werden stehen im Kontrast. Und dadurch können diese, die noch unentschieden sind, die noch nicht endgültig auf der einen oder anderen Seite stehen, sich entscheiden. Und so geht die Anfechtung Schritt für Schritt weiter. Die das Mahlzeichen annehmen, sind für immer unfähig, zu Gott zu treten. Keine Macht kann sie mehr zurückholen. Sie haben sich entschieden. Wer das Mahlzeichen annimmt, hat nie ein Zurück. Die hier könnten ja in der Anfechtung fallen. Aber je mehr sie mit Gott gehen in dieser schwierigen Zeit, umso stärker werden sie auch. Weil sie sind ja lange vorbereitet worden. Und so trennt sich die Gesellschaft in zwei Gruppen. Es wird nur zwei geben. Die einen, die frei sind und sagen und sich nicht beugen einem menschlichen Machtsystem, und die anderen, die sich beugen, und sie werden dann in den sieben letzten Plagen dem Zorn Gottes ausgesetzt sein. Und in diesen sieben letzten Plagen leben von den Heiligen nur die 144.000, weil es wird die schlimmste Zeit sein, die es gab auf Erden. Und in der siebten Plage kommt Christus wieder und erlöst sie von der Not, auferweckt alle anderen, und dann beginnt für die Heiligen das ewige Leben. Dann sind sie verwandelt in das Ebenbild Jesu Christi. Für die Gottlosen, sie sterben beim Anblick Jesu und werden tot bleiben 1000 Jahre, bis Jesus sie auferweckt und das Gericht gehalten und das Ende dieser ganzen Weltgeschichte herbeigeführt wird. So, das ist ein grober Blick über das, was uns erwartet in dieser Zeit. Und die Frage ist natürlich, sind wir vorbereitet darauf? Wie kann ich mich vorbereiten, dass ich, so wie der Petrus hier schreibt, ihr müsst vorbereitet sein und es sogar beeilen, es beschleunigen, dass dieses Ereignis der Wiederkunft Jesu kommen kann. Das ist das Wichtige an der ganzen Sache, das Vorbereitetsein. Es gibt drei Möglichkeiten, zumindest so grob gesehen, die ich der Christenheit sehe, der Vorbereitung. Und ich gehe von der Haupt, Es ist nicht Motivation, sondern das, was den Menschen bewegt. Die ersten Kategorie, würde ich sagen, sind die Menschen, die Angst haben vor der Zeit, die kommt. Und sie versuchen aus Angst etwas zu tun. Ich treffe viele Menschen, die, wenn sie hören, was in der Welt geschieht, was auch immer da für Anzeichen sind, dass die Ankunft Jesu und diese Stunde der Versuchung sich naht, dass sie Angst haben. Und aus Angst handeln. Und Angst war nie ein guter Berater, aber man nimmt sich dann die Dinge, die schon lange gesagt wurden, dass man sich aufs Land zurückzieht, und man zieht sich dann aufs Land zurück, aber man tut es nicht mit der Ausrichtung, die man es hätte tun sollen, sondern man tut es, weil man sein eigenes Leben bewahren will. Man will sich schützen und man will vorsorgen für die trübselige Zeit. Manche machen sich Vorräte, was auch immer sie sich vorstellen. Sie haben Angst vor dem, was kommt, und sie wollen die äußeren Umstände kontrollieren. Das ist Angst. Angst will immer das kontrollieren, was nicht unter unserer Kontrolle ist. Wir müssen ja nur wissen, in der Zeit, wenn die Stunde kommt, muss ich ja nicht die Umstände kontrollieren, sondern nur mich selbst in den Umständen. Und dann bin ich frei. So die Angst ist die, die dem Menschen wirklich heutzutage so beigebracht wird. Und sehr viele, die über die letzten Tage der Prophetie sprechen, agieren und arbeiten, um den Menschen Furcht und Angst einzujagen. Das ist sicherlich ein Irrtum. Dann gibt es die andere Extreme der Verharmlosung oder der Ignoranz. Man versteht hier mit dem Verstand, man weiß, Umstände sind nicht kontrollierbar, wir wissen nicht, wie es kommen wird, aber wir verharmlosen es. Es wird ja nicht so schlimm sein und Gott wird uns ja behüten. Und man bereitet sich nicht vor. Man denkt, mein Herr kommt noch lange nicht. Man ignoriert die Zeichen der Zeit. Ja, man versucht sogar, vor diese anderen Extreme zu schützen, indem man sagt, ja, nicht sprechen, dass es eine schlimme Zeit wird. Ja, nicht erwähnen, weil damit würden wir doch die Leute in Angst und in Aufruhr bringen. Wir wollen sie doch nicht aus ihrem Schlaf oder aus ihrer Situation aufwecken. So, die einen sagen, wir sind vorbereitet, sie warten kaum, dass Jesus kommt und wissen nicht, welche schwierige Zeit vorausgeht. Eine Zeit, wie sie noch nie war, sagt die Heilige Schrift. Und ich denke, dass man die Heilige Schrift ernst nehmen soll. Und das ist die dritte Kategorie der Menschen, die weder Angst haben, noch etwas verharmlosen, sondern die mit allem Ernst das Wort nehmen und sich vorbereiten. Aber sie wissen, wo sie sich vorbereiten wollen. Sie bereiten sich vor in der Änderung ihres Herzens. Sie müssen nicht vorsorgen, ob sie dann was haben zu wohnen wo oder zu essen wo, weil das wissen sie, das liegt nicht und obliegt nicht ihrer Verantwortung. Ihre Verantwortung ist allein, auf ihre Herzen zu achten. Ja, und manche ziehen aufs Land, manche haben das, um dort näher den Gesetzen der Natur das auszuüben, die Herzensveränderung. Es sind nicht viele, die das so tun, aber einige, denke ich schon, sind unter denen, die das tun. Sie lernen täglich, auf Gott zu vertrauen. Sie sind in Anfechtung Tag für Tag, damit sie lernen jetzt in den kleinen Anfechtungen des Lebens, dann zu stehen als Licht in dieser Welt. Ohne zu wanken, so wie Jesus es gesagt hat in der Bergpredigt. Wenn der Sturm kommt, stehen die auf dem Felsen und die anderen stehen und haben ihr Haus auf Sand gebaut. So, die einen sind in völliger Unkenntnis über die menschliche Struktur und das Gesetz des Lebens. Das sind die zwei festen Dinge, die jeder wissen muss. Es ist das Fundament des Wissens, wie uns Gott aufgebaut hat. Die Struktur, das ist einfach und nach welchem Gesetz wir funktionieren. Dann wüssten wir, dass sowohl Verharmlosung als auch Angst aus dem Irrtum unseres Herzens kommt und würden dagegen ankämpfen. Angst und Ignoranz waren nie gute Berater. Sie haben beide Gruppen, jeder, der sich nach ihnen richtet, wird letztendlich im Elend landen. Nur der, der weiß, wie wir funktionieren, der das Gesetz kennt, wird an der Ursache arbeiten und nicht an den Umständen, an dem, was er nicht arbeiten kann. Ich habe das in der letzten Stunde erklärt und ich will es nochmal hier erklären. Was wird geprüft im Gericht? Wenn die Stunde der Anfechtung kommt, wenn der Sturm wehen wird, was wird geprüft? Christus sagt, es wird geprüft. Jeder, wo er steht, der sagt, jeder, der diese meine Worte hört und tut sie, der hat sein Haus auf Felsen gebaut. Und wer diese Worte nur hört und tut sie nicht, der hat auf Sand gebaut. Das heißt, das Tun beweist was? Was beweist das Tun? Wir haben hier in dieser Welt zwei Einflüsse, die Lüge und die Wahrheit. Zwei Informationsquellen, den Menschen, den Bösen oder Gott. Und wir müssen einer oder der anderen vertrauen. Und alle Taten, gute oder böse, kommen aus dem Vertrauen. So, Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut sie. Das heißt, der mir vertraut, setzt sie um. Und er wird auf dem Felsen stehen. Wer mir nicht vertraut, setzt sie nicht um. Der hat auf Sand gebaut. So, was wird im Gericht geprüft? Hier ist der Gerichtshammer. Es ist das Vertrauen. Jeder, der sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat, und das ist in seinem Herzen. Das ist nicht etwas, was, wie soll ich sagen, hervorkommt, außer unter Stresssituationen. Dort, wo die Versuchung kommt, wird gesehen, auf wen ich vertraue. Der Gerichtshammer wird nichts anderes prüfen, außer auf wen vertraut mein Herz? Auf wen verlasse ich mich? Dann werden meine Taten das zeigen. Wer sich auf Gott verlässt, hat die guten Taten. Wer sich auf Menschen verlässt, hat die bösen Taten. So was wird geprüft im Gericht. Auf wen ich vertraue? Weil das ist der Beginn einer jeden Handlung eines Menschen. Der Beginn einer jeden Handlung eines Menschen. Und wenn nach außen die nicht auf Gott vertrauenden Christen vielleicht ein löbliches Leben führen, so wird in der Stunde der Anfechtung das hervorkommen, was wirklich drin ist. Man kann die Dinge nur prüfen, wenn man in die Not kommt. Nur dort kann man sehen. So wird Gott sein Volk prüfen, bevor er es in den Himmel nimmt. So sollten jeder, ich sage immer, bevor man heiratet, sollte man den Partner prüfen. Man müsste schauen, auf wen vertraut er. Vertraut er auf Gott oder vertraut er auf eine Lüge? Und das kann man immer nur in Stresssituationen sehen. In anderen Situationen sieht man das nicht. Weil dort, wo Sonnenschein ist, dort mag alles gut aussehen. Aber erst in dem Sturm, wenn die Winde wehen, und die Winde werden bald wehen, dann wird gesehen, auf wen jeder gebaut hat. So, wir wollen uns doch vorbereiten in diesem Kampf. Wir wollen doch bereit sein, wenn Jesus kommt. Und wir haben diesen Prozess, den wir durchgehen sollen, nämlich von der Lüge zur Wahrheit. Das ist die Treppe des Glaubenskampfes. Wir werden geboren mit einer Lüge in unserem Herzen und durch die Leiter steigen wir auf einem Weg aus der Lüge hinein in die Wahrheit. Dies ist der Kampf des Glaubens. Dies ist dem, auf wen wir vertrauen. Das ist ein Wachstumsprozess. der aus dem Glauben die Tugend erwachsen lässt, aus der Tugend die Erkenntnis, aus der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung die Geduld, aus der Geduld die Gottesähnlichkeit, aus der Gottesähnlichkeit die guten Beziehungen zu unserer Familie und am Ende die Beziehungen zu allen Menschen, ob sie böse sind oder gut. Wir werden sie lieben, wir werden uns mit ihnen nicht streiten. Das wird der große Kontrast sein zwischen den religiösen Menschen, die getrieben sind vom Irrtum, und den gläubigen Menschen, die getrieben sind von der Wahrheit. Die im Irrtum sind, werden mit aller Macht versuchen, etwas durchzusetzen. Sie werden mit Angst, mit Schrecken, mit Drohen und so weiter. Und hier werden diese Menschen stehen. Ja, sie werden angefochten sein, weil sie sind standhaft, so wie die drei Männer in Babylon standhaft sind. Aber in all dieser Androhung, je mehr man ihnen droht, je mehr man sie verfolgt, umso schöner scheint ihr Wesen der Freiheit. Sie erlauben alles. Sie haben völlige Selbstkontrolle über sich selbst, so wie Jesus stand vor Pilatus, so wie er sich schlagen ließ und nicht murrte, so wie sie ihn gespottet haben, so wie sie ihn angespuckt haben, und er stand und er hat nichts in seinem Herzen gehabt gegen diese Menschen. Das Licht des göttlichen Wesens kam hervor an diesem Tag vor der Kreuzigung und am Kreuz in der schönsten Art und Weise. Er ließ alles geschehen und setzte es anheim seines Vaters. Es war keine Macht, kein Zwang in ihm, dass er jetzt diese Leute alle zur Rechenschaft zieht. Nein, er hat jeden Versuch zu erlösen. Denn Pilatus hat er versucht zu retten. Pilatus hat sich verschlossen. Aber er hat den Schächer am Kreuz errettet. Was für eine Freude muss das dem Erlöser getan haben. Dort, wo ihn alle verspotten, wo ihn alle verlassen, da ist einer, der an ihn glaubt. Da ist einer, der in ihm den Messias sieht. Und er kann ihm verheißen, du wirst mit mir im Paradiese sein. Wenn ich komme, wirst du mit mir sein. So, meine Lieben, die Prophetie ist ein festes Licht. Wenn sie dir Angst macht, dann ist in deinem Herzen etwas faul. Wenn du es verharmlost, dann ist in deinem Herzen auch etwas faul. Weil die Lüge kann jede Form annehmen. Sie kann dich in das eine Extrem bringen oder in das andere, ist egal. Du kannst sehr eng mit einem Menschen zusammen sein oder ihn hassen. Es ist dieselbe Abhängigkeit. Es ist dasselbe Prozedere, derselbe Irrtum. Oder du kannst in der Wahrheit sein und im täglichen Leben die Verheißungen Gottes nehmen. Und ich wiederhole sie immer wieder, weil sie so kostbar sind. Alles kommt von Gott. Alles ist uns zum Besten. Und alles ist nie zu schwer. Oh, dass wir diese drei Dinge, die ja aus der Heiligen Schrift sind, für uns unser Fundament nehmen des Glaubens. Wenn auch immer wir in Schwierigkeiten kommen, wir wissen, es ist Gott gelenkt. Wir wissen, es dient uns zum Besten. Und wir wissen, auch wenn es noch so schwer sein wird, es wird nie zu schwer sein. Das ist Vertrauen. Wer hat uns verheißen, dass es nie zu schwer wird? Er. Aber dieses Vertrauen musst du erstmal ausüben. Weil immer dann, wenn Menschen in Not kommen, denken sie, es ist zu viel. Jeder Mensch hat nur Stress, weil er denkt, die Aufgaben, die er hat, sind zu viel. Aber das ist ein Irrtum. Das ist der Irrtum unseres Herzens. Der Mensch bemitleidet sich selbst, er ist nicht mehr fähig zu arbeiten oder Dinge zu tun, weil er denkt, es ist zu viel. Das ist ein Irrtum. Gott gibt uns nie zu viel. Und ich weiß, wie schlimm dieser Irrtum ist, weil ich bin auch in ihn zweimal hineingekommen und manchmal drücken die Dinge des Lebens so, dass man denkt, es wird zu viel. Aber ich weiß dennoch, es wird nie zu viel. In diesem Vertrauen, nur in diesem Vertrauen können wir bestehen in den Tagen, die vor uns sind, des Kommens. Wenn es so schrecklich vor sich geht, wenn unser Geist sich erschreckt und denkt, oh, wer wird das bestehen? Dann müssen wir wissen, auf wen wir vertrauen. Und wenn unser Vertrauen dann nicht gefestigt ist, dass es nicht zu viel wird, werden wir sagen, das ist zu viel. Wenn Hungersnot kommt, wenn die Leute uns drängen, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, wenn man gepresst wird von der Verwandtschaft, von allen rundherum, die sich verbündet haben und gehen gegen Gott, wo wird dann stehen der eine, der sagt, das ist zu viel? Der sagt, das kann ich nicht aushalten. Das Vertrauen muss jetzt durch die Anfechtung, die wir haben, gestellt sein auf ihn. Wir müssen wissen, je schwer die Sache ist, es wird nie zu schwer. Und wenn dieses Vertrauen nicht da ist, werden wir in der Stunde der Anfechtung fallen. Weil wir werden sagen, es ist zu viel. Ein einziges kleines Misstrauen, dass wir denken, wir werden überfordert, wird uns machen, dass wir wegrutschen. Weil wir nicht gelernt haben, die Lektion aller Lektionen, Gott zu vertrauen. Wir werden die Menschen als Feinde sehen. Wenn wir sie aber sehen, ah, die kommen von Gott. Wenn wir sehen, das ist uns zum Besten, wenn wir verfolgt werden, es kann uns nicht schaden. Und wenn es nie zu schwer wird, wozu sollen wir uns dann fürchten? Dieses Vertrauen, meine Lieben, muss heute aufgebaut werden. Dieses Vertrauen fällt einem nicht einfach so zu. Das wird Gott uns helfen in den Anfechtungen, die wir noch haben. Deshalb bitte ich, dass Gott uns noch ein bisschen Gnadenzeit gibt, weil ich möchte auch fertig sein. Ich möchte auch dieses Vertrauen haben, nie mehr denken, etwas ist zu viel, nicht mehr denken, ich werde benachteiligt oder die Anfechtungen, die kommen, kommen nicht vom Herrn. Und sie könnten mir zum Nachteil sein. Ich möchte all das wegtun. Ich möchte ein Vertrauen haben, das all diese Früchte bringt, die wir hier auf dieser Leiter sehen. Das auf Gott sich verlässt, wenn man bespuckt, wenn man geschlagen, wenn man verfolgt, wenn man falsch dargestellt wird. Oh, was für ein Vertrauen muss man dann haben, zu wissen, das ist nicht zu viel. Möge Gott uns jetzt allen Ernst schenken. Und wir mit ihm zusammenarbeiten. Anfechtung für Anfechtung. Er bringt sie in unser Leben, damit wir gereinigt werden vom Irrtum, sodass wir völlig in der Wahrheit sind. Und die Verheißungen müssen uns helfen. Wir müssen uns auf sie stützen. Sie müssen uns vor unseren Augen stehen als das feste, allerfeste Wort Gottes, das uns halten wird, dass wir an dem Tage, wo alles entschieden wird, nicht fallen. Zu denen möchte ich gehören. Und ich hoffe, du auch. Amen.